Herzlich willkommen zum Unions-Bubble Talk, der Jahresrückblick am heutigen Sonntag, den 7. Januar 2024. Und damit wünsche ich euch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr, in dem es mit Sicherheit politisch genauso spannend weitergeht, wie wir das im vergangenen Jahr schon erleben durften. Mit mir gemeinsam begrüße ich auch alle Co-Hosts und auch euch, lieber Baha, lieber Manuel, lieber Marcel, ein frohes und gesegnetes neues Jahr.
Hallo.
Hallo.
Frohes neues Jahr.
Hallo.
Wir blicken heute zurück auf ein wirklich intensives politisches Jahr 2023. Und wir schauen, was wir politisch erlebt haben, was uns bewegt hat, was uns aufgeregt hat, was uns vielleicht auch belustigt hat. Und zum allerersten Mal sitzen wir jetzt für diesen sehr intensiven Jahresrückblick für die nächsten 6,5 Stunden alle zusammen, wirklich live, vis-à-vis. In dem Sinne starten wir durch und blicken auf den Januar 2023. Aber bevor ihr jetzt denkt, wir gehen es einfach chronologisch durch. Nein, aber im Januar geschah direkt die erste große politische Neuerung des Jahres. Nach einem Bericht vom Schlachtfeld Berlin verabschiedete sich kurz darauf unsere bisherige Bundesverteidigungsministerin
Christina.
Man hat schon den Namen vergessen, fällt mir gerade auf.
Meine Schwiegermutter heißt so, deswegen kann ich mir das merken.
Christine Lambrecht. Es waren auf jeden Fall die denkwürdigsten 56 Sekunden des Jahres 2023 aus verteidigungspolitischer Sicht, in der uns Christine Lambrecht auf jeden Fall erklären wollte, dass sie in diesem tollen Kriegsjahr jede Menge tolle Begegnungen und Menschen erlebt hat. 18 Tage später, glaube ich, es war der 18. Januar, war der Rücktritt klar und wir bekamen den aktuell beliebtesten Politiker Deutschlands zum neuen Bundesverteidigungsminister, den ehemaligen Innenminister Niedersachsens, Boris Pistorius, der, und daran erinnere ich mich, in seinem ersten Statement erstmal Scholz richtig einen mitgegeben hat, indem er gesagt hat, der Kanzler hat mich gestern Abend angerufen. Erinnert ihr euch noch daran?
Ja. Er war nicht erste Wahl, ja.
Wer war es eigentlich vorher? Ist da mal irgendwas rausgekommen? Wollte Klingbeil?
Ich meine, die Debatte, wenn ich mich recht erinnere, war doch, erstmal muss Parität gewahrt werden. Genau. Und dann war die Frage, ist das überhaupt möglich? Ja, dann gingen ein paar Namen durch die Gegend. Habe ich es falsch in Erinnerung? Eva Högel war auch unter anderem mal kurz genannt worden.
Eva Högel,
ja.
Also Eva Högel, die aktuelle Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages.
Genau. Aber war dann schnell wieder verworfen worden.
Die ist ja auch nur geworden wurde. Die ist auch nur wurde, weil Mützenich damals, auch da nochmal dran erinnert, weil wir das ja in anderem Zusammenhang auch noch ganz spannend hatten, weil ja damals Mützenich Johannes Kahrs nicht haben wollte, der daraufhin ja seine Ämter hingeschmissen hat.
Und sich Schließfächern gewidmet hat.
Ich wollte gerade sagen, das war doch mit der Schließfächer.
Nein, aber das ist ja SPD-Personalpolitik offenkundig, dass der eine gegen den anderen schießt und man dann einfach beleidigt abhaut zur Not.
Genau, und deswegen musst du ja erstmal jemanden finden, der nicht beleidigt ist oder beleidigt wurde bei der SPD. Und das ist ja schwierig. Insofern war die Wehrbeauftragte raus. Dann war ja die Frage, wie kannst du Parität auch in den Landesverbänden sichern?
Ja, aber
das war ja dann möglich.
Im Endeffekt egal. Aber ich glaube schon, dass diese Frage nach sozialdemokratischer Personalpolitik irgendwo eine Rolle gespielt hat, weil Boris Pistorius hat nie Verantwortung in der Partei getragen. Der hat seine Politik als Innenminister wohl ganz stark gemacht. Zuvor war er, glaube ich, Oberbürgermeister auch in Osnabrück.
Naja, aber man muss dazu sagen, also für ihn spricht ja nochmal was anderes. Der Vorsitzende der AfD, Co-Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, hat das ja vor kurzem gesagt. Urenkel des berühmten Feldherrn Boris Pistorius.
Richtig.
Insofern ist er ja prädestiniert eigentlich für den Job
gewesen. Bitte, was?
Boris Pistorius.
Ja, in seiner
legendären Neujahrsansprache hat Tino Chrupalla Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister Boris.
Wer ist jetzt Tino Chrupalla?
Nicht verwandt mit Hubertus Heillos. Tatsächlich.
Ja. Heilloses Durcheinander. Nein, aber wir waren ja alle doch dankbar auch, dass
Christine
Lambrecht dann weg war. Weil ich meine, was hatten wir mit ihr vorher alles schon durch?
Ja, ne? das ist es ja. Sie ist es, sie
also
ist
wir hatten die 5000 Helme.
Den Helikopterflug nach Sylt.
Den China-Club? China-Club.
Stimmt, ja. Mhm.
Gab es dann noch mehr Helme?
Ja, es gab dann noch mehr Helme.
Ja, okay. Ja.
Dann gab es der Gepard, der ja kein Panzer ist, aber der auch zwei Rohre hat und der ganz laut schießen kann. Und
ja, also Christiane Lambrecht hat uns auch
Christina! So Christina!
Oh Gott, wir müssen die ganze Folge nochmal machen. Christina, was ich so schön fand, Christina
Der Name Lambrecht, ist aber wirklich weg.
Christina Lambrecht hat uns ja auch so verlassen, wie sie ihr Amt geführt hat. Man wusste lange nicht, macht sie überhaupt den großen Zapfenstreich? Wo ist sie? Sie war plötzlich abgetaucht. Aus dem Ministerium hieß es, sie kam plötzlich nicht mehr. Sie ist um 16 Uhr gegangen. Keiner wusste, was los war. Boris Pistorius hat dann sein Amt übernommen und war ja auch sofort involviert in der Rammstein-Konferenz. Einen Tag später war. Und wo ja dann auch in dem Zusammenhang die Lieferung der Marder-Schützenpanzer zusammen mit den Bradleys aus den USA vereinbart wurde. Also Boris Pistorius hat ja dann direkt 10 Tage lang performt und Lambrecht ist einfach untergetaucht. Stimmt, und so hatte sie ihr Amt auch geführt.
Stimmt, Pistorius musste am ersten Tag direkt mit dem amerikanischen Verteidigungsminister auch zusammen auftreten. Hat einfach nur das schnelle Briefing irgendwie aus dem Ministerium genommen. Aber es stimmt, also wir wussten ja auch nicht, irgendwann kam ja dann die Nachricht, ja, es gibt noch einen Zapfenstreich. Kann sich noch jemand daran erinnern, welche Lieder sie sich gewünscht hat?
Nein.
Jetzt mal ganz ehrlich in die Runde gefragt.
Nee, tatsächlich nicht, muss ich auch gestehen. Aber ich
bei Angela Merkel wissen das, glaube ich, alle noch.
Ja.
Also Rote Rosen und, also für mich soll es Rote Rosen regnen und du hast den Farbfilm vergessen, aber von Christine Lambrecht. Gott, das wird echt zum peinlichen Running Gag.
Wir bleiben einfach beim Nachnamen jetzt. Genau, Frau Lambrecht.
Die E-Book, ehemalige E-Book. Guck mal,
ehemalige E-Book. Ich finde tatsächlich einen Punkt ganz interessant, dieses 10 Tage performt, was du gerade gesagt hast, Manuel. Es gibt ja so diversesten wissenschaftlichen ich sage jetzt mal Richtungen, den Primary und Recency Effekt. Und der quasi erste Eindruck, der Primary Effekt, da muss man sagen, da hat Pistorius geliefert. Und ich behaupte jetzt einfach mal dreist, der zerrt auch heute noch von diesem ersten Eindruck. Also von den ersten, in Anführungszeichen, 10 Tagen, wo er tatsächlich, ich glaube, jedem positiv aufgefallen ist.
Ja. Und das ist, ihr könnt euch vielleicht erinnern an diese glorreiche Reportage, ja, die der Steffen Lambrecht? Hm? Herr Lambi.
Der heißt überhaupt nicht Lambrecht, der heißt einfach nur Stefan Lambi.
Ja.
Wir müssen wirklich schneiden. Hier wird überhaupt nichts geschnitten. So. Wir können, wenn wir sonst bei X Live sind, auch nicht schneiden.
Ja, ist richtig. Ja. Jetzt weiß jeder zumindest, dass wir Dilettanten sind. Weiter so.
Und da, wenn ihr euch daran erinnert, da wurde ja dann auch in der dritten Folge, glaube ich, Boris Pistorius eingeführt und er hatte gesagt, ich habe jetzt 10 Tage und für mich war klar, ich muss sofort loslegen. Ich habe keine Einarbeitungszeit und mir darf jetzt bloß kein Fehler passieren. Kein einziger Fehler. Also er ist sofort aus seiner, er ist ja ein guter Verwaltungsmensch. Daniel, du hast es ja angesprochen, er war ja auch Bürgermeister und hat als Innenminister
in Niedersachsen. Ja gut, das war Scholz auch mal. Aber.
Einen guten Job gemacht. Und das ist ja sein Amtsverständnis. Und das kommt tatsächlich an in einer Bundesregierung tatsächlich, wo er ja herausragt, allein schon deshalb, dass er den Job so macht, wie man es erwarten kann, weil viele Minister ja unterperformen.
Wir haben die ersten 10 Tage, ich stimme dir zu, Bahar, dass da irgendwie performt wurde, aber was ist denn dann geblieben? Also man erlebte jetzt, ich glaube, 2-3 Mal im Jahr gab es die Situation, wo man das Gefühl hatte, er prescht irgendwie mal kurz vor mit einer Entscheidung und auch mit einer Sache irgendwie Thema Waffenlieferungen Ukraine, wurde dann immer wieder eingefangen und irgendwann hörte es auch auf. Und seitdem dann gibt es vielleicht noch ein paar starke Bilder, aber jetzt wirklich programmatisch erlebe ich da gerade
wenig. Nee, aber ich glaube, da gibt es so dieses Good Cop, Bad Cop Spiel zwischen, Scholz und Pistorius. Pistorius hat in den ersten Tagen gut performt. Jeder denkt, oh, das ist ein guter Verteidigungsminister. Und wenn ihm jemand Knüppel zwischen die Beine schmeißt, ist es der Kanzler, weil den Kanzler kennen wir als jemand, der gerade, was die Ukraine anbelangt, immer zum Jagen getragen werden muss, der immer behäbig an die Sache rangeht, der immer zu lange braucht, zögert, zaudert. Und ich glaube, das geht rein mit Scholz nach Hause. Und Pistorius ist da aus der Nummer raus.
Das stimmt auch, wenn man sagt, dass am Ende des Tages Außenpolitik und sicherlich auch aktuell Verteidigungspolitik am Ende im Kanzleramt gemacht wird. Und ich glaube auch, dass Pistorius lange gut aussehen kann, solange der Kanzler das tut, was er tut. Aber in dem Moment, wo es zu einem Konflikt kommt, zu einem echten Konflikt zwischen den beiden, dann wird es interessant.
Also, für mich stellt sich aber eine Frage. Also, kann er deswegen so lange gut aussehen, bis er halt auch mal irgendwas in der Truppe macht oder im Ministerium? Weil die groß angekündigten Reformen etc., er hat ein bisschen Personal umgebaut, aber strukturell und im ministerialen Aufbau ist doch noch nicht viel passiert, oder?
Also genau, es ist ja so, Pistorius hat einen sehr guten Start. Das ging dann so bis Mitte des Jahres. Er war dann ja auch sofort in Kiew und hat sich ja dann auch mit dem ukrainischen Verteidigungsminister getroffen, mit Präsident Zelensky. Und dann ging es ja um die Haushaltsverhandlungen, ja, für das im Sommer, für das kommende Jahr. Und da ist so das erste Mal, wo Pistorius ein Stoppschild bekommen hat, vom Bundeskanzleramt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall in der Fraktion, weil Boris Pistorius wollte rund 10 Milliarden Euro mehr haben für die Bundeswehr, für den Etat, neben dem Sondervermögen von 100 Milliarden. Und die hat er nicht bekommen. Er hat 1,7 Milliarden
bekommen. Moment, bekommen hat er noch gar nichts, weil das Thema also Haushalt ist ein eigenes.
Ich denke, dazu werden wir auch noch kommen. Im Laufe des Abends. Aber das war so das erste Mal, wo er wirklich auch gebremst wurde. So. Und seitdem, du hast es richtig gesagt, also er ist natürlich sehr präsent und hat auch, ist ja auch optisch und was er sagt, ist er ja auch immer sehr, sehr gut, kann sich sehr gut präsentieren. Aber wir haben eben das Thema Nachbestellungen jetzt gehabt. Das ging auch schon im Herbst los, wo man gesagt hat, Mensch, wir haben hier Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine abgegeben, es wurde bisher noch nichts bestellt.
Aber Moment, ist es nicht so, dass gleichzeitig jeder Zweite irgendwie mittlerweile jammert darüber, dass die Industrie angeblich nicht produzieren würde? Ich meine, da beißt sich doch die Katze in den Schwanz.
Genau, weil die Industrie, es ist ja so bei Rüstung, die Industrie darf ja nicht auf Halde produzieren. Die Industrie darf immer nur erst mit einer Genehmigung produzieren, entweder für den Eigenbedarf, für die Bundeswehr oder für ein Exportgeschäft. Das heißt also, die Industrie kann gar nicht Kapazitäten irgendwie aufs Blaue vorbereiten.
Okay, gut, aber da wären wir dann auch wieder beim Thema Bürokratieabbau.
Das ist ja
Irrsinn.
Aber das ist genau Waffenkontrollgesetz, bla bla bla. Also die Bundesregierung, der Sicherheitsrat, der muss erstmal freigeben, okay, hier, du darfst 100.000 Granaten an die Ukraine liefern, dann erst wird
fangen die an zu produzieren, weil sie sonst keine Sicherheit haben. Straße
aufzubauen. Die gibt es ja nicht, weil wir haben ja nie bestellt in den letzten Jahren. Wir brauchen ja Munition für alles, fürs Heer, für die Luftwaffe, für die Marine.
Ja, aber geschieht das alles im Geheimen oder kriegen wir davon einfach nichts mit?
Es geschieht nichts, also wir kriegen es nicht mit, weil nichts geschieht. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen tatsächlich. Also es passiert ein bisschen was. Wir haben jetzt Artilleriegranaten, sind wir nach vorne gegangen, die nachproduziert werden, die wir ja auch abgegeben haben, wo unsere Bestände jetzt leer sind in der Bundeswehr. Aber das passiert alles sehr, sehr langsam. Wir haben jetzt.
Aber glauben wir das? Also ich bin da ja. Also ich meine jetzt noch nie mal die Nachproduktion, aber glauben wir überhaupt, dass wenn uns da hier jemand noch sagt, unsere Bestände sind leer, erinnern wir nochmal an Lambrecht,
ja.
Ohne Vornamen, die hat uns viermal erzählt, die Bundeswehr kann nichts mehr liefern, nur damit eine Woche später Scholz irgendwie gesagt hat, jetzt liefern wir was plötzlich dann wieder da war. Also für mich stellt sich da einfach zunehmend die Frage, wenn ich das so alles seit Beginn des Krieges mal rekapituliere, kann es sein, dass da einfach viel im Verborgenen passiert, was wir gar nicht wissen und was auch keiner wissen soll, keiner wissen darf oder dass das quasi VS nur für den Dienstgebrauch ist?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind zwei Dinge. Zum einen, was wirklich Faktenlage ist und das andere, was kommuniziert würde. Ich glaube, letzteres wissen wir dank Frau Lambrecht und auch tatsächlich dank des Kanzlers, dass die Kommunikation und die Wirklichkeit, was die Verteidigungsfähigkeit und vor allen Dingen was Waffenlieferungen angeht, einfach nicht zusammenpassen. Also seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben wir eine Ausrede oder eine Erklärung nach der anderen gehört, die dann wieder, wie du sagst, eingefangen wurde, zurückgenommen wurde. Dann war es wieder ganz anders. Aber das, was Manuel gerade beschrieben hat, was ist die Wirklichkeit? Und ich glaube, damit hängt tatsächlich auch die Beliebtheit von Boris Pistorius zusammen. Wir wissen es alle nicht. Und diese Situation ist nicht neu. Die war so und deswegen wird diesem Mann auch erstmal sehr viel Vertrauen zugeschrieben, weil er den Eindruck vermittelt, er hat einen Überblick, genau, er hat genau. Das im Griff, er weiß, was er tut. Also die Bilder, die Kommunikation, die ganz wir von ihm gesehen haben, ich glaube, die waren ganz, ganz wichtig für ihn. Und er hat sich damit relativ schnell hoch, ich sage jetzt mal Richtung Sonne gebracht. Und jetzt zehrt er davon. Er zehrt von dieser Beliebtheit aus dem ersten Eindruck, die jetzt nach und nach nur sinken kann. Denn ich frage mich wirklich, was kann dieser Mann tun, dass seine Beliebtheit steigt? Weil die Faktenlage, wie es um die Bundeswehr, die Verteidigungsfähigkeit, die Waffenlieferung etc. geht, die ist ja schlechter, als es tatsächlich vermittelt wird.
Die also, Kriegstüchtigkeit, ne? Da dürfen wir auch dieses Wort nicht
vergessen. Ja, also deswegen, ich vielleicht noch den Satz, Marcel, ich glaube wirklich, dass wir es mit einem relativ guten Politiker zu tun haben, ein sehr guter Verwalter, wie ihr ja gesagt habt, oder erfahrener Verwaltungsmann, der sich einfach einen sehr guten Puffer aufgebaut hat zum Beginn und der jetzt von diesem Puffer zehrt. Und ich muss auch sagen, die Diskussion jetzt um die Wiedereinführung allgemeiner Wehrpflicht oder ähnliches Modell, du merkst ja, dass er kommt auch gar nicht mit den Themen durch und es zahlt weder auf ihn ein, noch passiert da irgendwas. Also ich glaube, er ist einfach bloß als Politiker gerade gewollt vom Typus her, aber umso mehr er tatsächlich zeigt von seiner Politik, umso schwieriger wird es für ihn. Also das Beste, was er machen kann, ist eigentlich noch 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre lang unter der Decke bleiben.
Ja, und die schwierigen Themen liegen ja noch vor ihm. Ich meine, die letzten Verteidigungsminister sind daran gescheitert, an der Beschaffung, an der Ausrüstung der Bundeswehr. Das ist ja das, was den Verteidigungsministern vorher immer vorgeworfen worden ist. Ja, ihr habt es versäumt, die Bundeswehr ordentlich auszustatten, ja. Kann man auch nochmal an die SPD erinnern, wie die finanziell das Ganze ausgestalten wollte. Aber die Beschaffung war ja immer das große Problem. Und ich weiß nicht, wie sieht's da aus aktuell? Von den 100 Milliarden ist da schon was geflossen? Und wen hat die Inflation schon einiges aufgefressen?
Ja. Also genau, die 100 Milliarden, da gibt es schon Abflüsse, das ist richtig. Da gibt es auch Projekte, das läuft auch alles. Aber es läuft alles zu langsam. Mhm. Punkt 1. Punkt 2 ist aus dem, was ja eigentlich ein Wortbruch ist, das hat man ja uns als Union zugesagt, aus den 100 Milliarden, das ist nur für die Ertüchtigung der Truppe. Da wird nichts anderes querfinanziert. Und jetzt hat man aufgrund des Urteils des
Ukraine-Hilfe.
Genau, hat man 600 Millionen nimmt man jetzt aus dem Etat hinaus und kauft dadurch dann die Ersatzinvestitionen.
Nicht nur das, aber es gab schon zum Errichtungsgesetz Sondervermögen das Problem, dass die Zusage nicht eingehalten worden ist. Es werden auch laufende Kosten, es werden auch Uniformen etc.
Genau, also das ist das Sondervermögen. So, das andere ist jetzt, wir haben jetzt ja vor einem Monat Litauen die Stationierung einer Brigade, die neu aufgestellt wird.
Unterschrieben, das soll frühestens 2028
losgehen. Ja, aber auf 2028 frühestens. Du musst jetzt schon anfangen, diesen Verband aufzubauen. Da müssen eben die Truppenteile müssen aufgestellt werden, dieses Gerät muss beschafft werden. Das ist ein riesiger Rattenschwanz, kann man jetzt so gar nicht aufführen. Das geht direkt bis runter zu der Schraube, die du dir vorhalten musst, wenn die Truppe dort im Einsatz ist, wenn Instandsetzung gemacht werden muss, weil die Marder dann da rumfahren und so weiter. Also das ist jetzt etwas, was sehr zeitkritisch ist, weil alle im BMVG sagen, hui, das ist bis 2028 komplett neu aufzustellen aus ein paar Truppenteilen, die schon bestehen, ein paar Bataillonen, die man zusammenfügt. Das ist schon eine sportliche Aufgabe. Da muss das ganze Gerät darüber, die Führungsstrukturen müssen eingerichtet werden und. Und das wird so jetzt ein Lackmustest tatsächlich bis 2025 für Pistorius, dass diese Zusage gegenüber der NATO und vor allen Dingen unserem Verbündeten in Litauen auch eingehalten werden kann.
Also da bin ich aber relativ zuversichtlich. Also wenn es da bis zur letzten Schraube geht oder so, ich denke, da haben wir einen Klempner der Macht.
Ja.
Insbesondere Schrauben.
Der schon, dreht an einen
schon, Schrauben. Schon ja. Im Blick haben wird. Aber um das Kapitel vielleicht auch nochmal mit Blick auf Frau Lambrechts Rücktritt und Pistorius abzuschließen. Zum Jahresende wurde das Ganze nochmal interessant, weil die italienische Zeitung La Repubblica veröffentlichte eine Recherche, Studie, Vermutung, was auch immer. Auf jeden Fall gab es einen Artikel darüber, dass aufgrund des Wirecard-Skandals es irgendwie im Raum stehen könnte, dass Scholz und Pistorius, also dass Scholz ersetzt wird durch Pistorius.
Ja.
Für wie glaubhaft haltet ihr das?
Ich bin davon überzeugt, dass der Kanzler auch nach 2025 noch 4 Jahre machen will und auch überzeugt ist, da noch eine Wahl gewinnen zu können. Und ich glaube, dass da aus dem Kanzleramt wenig in die Richtung laufen wird, dass Scholz da geschwächt werden soll. Dass die Parteien, ich weiß nicht, wollen sich die Sorzen wirklich so ihre eigenen Leute, ihren eigenen Kanzler, den sie jetzt über 2 Jahre hochgehalten haben, wollen sie den Ding. So über die Reling stoßen?
Naja, also...
Naja, Gesine Schwan hat gesagt, das kann es ja auch nicht sein.
Das waren sehr interessante Aussagen aus der Partei.
Also ich muss ja sagen, für 2025, für die Wahl bin ich ja sehr optimistisch, aber tatsächlich Boris Pistorius wäre so ein Ass im Ärmel der SPD, ja. Wo ich ein bisschen Sorgen hätte ja. Tatsächlich. Er selber sagt, er möchte nicht. Ja? Er ist jetzt demütig, dass er diese Aufgabe
ausführen darf. Markus Söder wollte auch
nicht. Als Bundespolitiker.
Er ist boah, immer noch nicht. Freunde.
Genau, er ist ja in einem ähnlichen Alter, glaube ich, auch wie Scholz. Und er meinte, nein, das ist jetzt erstmal so gut und er möchte da nicht. Aber tatsächlich muss man ja sagen, wenn die SPD das machen würde, ich weiß nicht, was da mit Scholz passiert, aber dann wäre das nochmal ein ganz anderer Wahlkampf, den wir dann 2025 bestreiten müssen.
Gut, man darf natürlich eines nicht vergessen. Er war auch Kandidat für den Parteivorsitz der SPD. Ne?
Also das war seine Partnerin damals?
Seine Frau war auf jeden Fall die Ex-Frau von Gerd Schröder. Nee,
seine Kandidatin. Partnerin.
War das nicht... nee, ich weiß es gar nicht.
Ich komme gerade auch nicht drauf.
Er ist ja ganz früh raus, glaube ich.
Ja, aber ich habe damals noch den Tweet abgesetzt, wenn für Pistorius alles gut läuft, kann Doris Schröder Köpf zum zweiten Mal Kanzlergattin Deutschlands werden. Aber die sind, glaube ich, getrennt mittlerweile.
Ja, ja. Was ich zumindest gehört habe.
Liest jemand Boulevard?
Aber damit haben wir doch schon mal einen ersten weiten Bogen geschlagen.
Das war sehr weit tatsächlich.
Naja.
Aber es ist viel passiert in dem
Bereich. Ja, es ist sehr viel passiert.
Ja, aber wir haben halt auch schon, also ich finde, das war ein sinnvoller Aufbau, dass wir da den Bogen so weit geschlagen haben. Und ich denke mal, dann gehen wir jetzt weiter mal zum nächsten Thema. Kommen wir in unseren zweiten Bogen quasi und fangen allerdings wieder in der Silvesternacht an. Und wieder in Berlin, diesmal allerdings nicht mit Christine Lambrecht, sondern mit der Gesamtsituation in Berlin. Silvester, die kleinen Paschas, die halb Neukölln und halb Berlin zusammengeschossen und geböllert haben. Und kurz drauf war das auch das zentrale Wahlkampfthema zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl des Landes Berlin, weil Berlin ja im Jahre 2021 zur Bundestagswahl unfähig war, eine korrekte demokratische Wahl durchzuführen. Insoweit...
Es waren 5 Wahlen an dem Tag.
Ja gut, aber auf jeden Fall die Abgeordnetenhauswahl haben sie definitiv nicht hinbekommen. Die Bundestagswahl, auch da gab es ja dann noch eine Entscheidung, die wird ja jetzt auch am 12. Februar
wiederholt. Auch jetzt, ja, genau.
Aber bleiben wir mal bei der Abgeordnetenhauswahl und dem Wahlkampf, der ja eben bundespolitisch auch überstrahlt wurde und wo es viel Aufregung gab, wo es von Franziska Giffey dann eine ausgestreckte Hand und die gleichzeitig ein Stoppschild zeigt. Aber blicken wir vielleicht nochmal auf den Beginn des Jahres und wir kennen 2015, 2016 Silvesternacht Köln. Aber für mich, also insbesondere aus der Betrachtung von damals, hatte das, was da an Bildern in Berlin zu sehen war, nochmal eine ganz andere Dimension. Wie habt ihr das erlebt? Insbesondere die halt auch hier in Berlin waren und gefeiert haben.
Die Berliner.
Die Berliner, ja.
Ja, das möchte ich noch nicht mal sagen. du Sachse.
Also ich tatsächlich definiere mich auch eher als Sachse, identifiziere mich mit Sachsen.
Richtig.
Und vor allen Dingen Dresdner, also das Gegenteil von Leipzig.
Ja,
das ist ganz aber jetzt schon hier so eine identitätspolitische...
Entschuldigung, das ist für mich Leitkultur, genauso wie der Dresdner
Christstollen. Konservative können nur Identitätspolitik.
Genau, wir können nichts anderes. Auf in den Kulturkampf. Und da wären wir wieder beim Thema
Silvester. Sind wir bei den kleinen Paschas?
Genau.
Also, was ja angeblich schon Kulturkampf.
Genau, also das ist ja dieser Einstieg, war ja der Einstieg in ein Jahr voller Semantik 2023. Das ist sicherlich nochmal ein anderer Block, man muss es trotzdem erwähnen. Mit ein bisschen Abstand lässt sich eigentlich diese Pascha-Diskussion auf eigentlich eine Position zusammenfassen, zumindest aus meiner Sicht. Friedrich Merz hat die Sache oder die Sachlage so beschrieben, wie es war und wie es ist, und wählte dazu Worte, wo man maximal darüber diskutieren kann, ob Friedrich Merz es so sagen darf oder nicht. Und da erinnere ich mich daran, wie meine Eltern mich eigentlich sehr häufig kleiner Pascha genannt haben, weil ich mich manchmal oder häufig nicht zu benehmen wusste. Und weil es einfach auch zum normalen Sprachgebrauch gehörte. Wie Friedrich Merz es gemeint hat, war sicherlich nicht so liebevoll, wie meine Eltern das gemeint haben. Aber es war treffend. Und ich fand auch einfach, diese Klarheit ist im Nachgang jetzt nicht etwas, wo man sich dran hochziehen sollte, weil es meines Erachtens sogar noch verharmlosend war. Also jetzt im Rückblick finde ich, was wir daraus gemacht haben damals, diese Debatte, die wir daraus gemacht haben, ist angesichts dessen, was passiert war, völlig absurd. Ich meine, wir hatten die Situation, dass Rettungskräfte, Polizisten, Feuerwehr, Krankenwagen...
Es sind ganze Busse abgerannt.
Ja,
nicht so aus wie im Libanon.
Ja, also mit solchen Vergleichen bin ich dann immer vorsichtig, aber die Sache ist einfach, es war katastrophal, was passiert ist. Wir haben einfach eine Stadt gesehen, deren Sicherheitskonzept komplett versagt hat, wenn es überhaupt jemals eins gab. Wir haben eine Stadt gesehen, wo Rettungskräfte, also Menschen, die anderen Menschen helfen, direkt angegriffen wurden. Und das eben nicht von irgendwelchen Jugendlichen, die mal irgendwann falsch abgebogen sind, sondern einfach von Menschen und meinetwegen auch Jugendlichen, aber auch erwachsenen Männern und wahrscheinlich Frauen waren auch dabei, möchte ja niemanden ausschließen, die ganz bewusst den Konflikt gesucht haben und andere angegriffen haben. Und das ist etwas, wo man einfach jetzt rückblickend sagen muss, davon übrig geblieben war die kleine Pascha-Diskussion. Wie gesagt, völlig absurd. Und der zweite Punkt, ein Gipfel gegen Jugendkriminalität.
Ja, das
weiß jemand, was daraus eigentlich geworden ist?
Nein.
Nein, ja, mit der Ausnahme dieses Handreichen und Stoppschild. Aber das
ja, absolut.
Ist denn da bis heute irgendwas konzeptionell mal
gestellt worden? Das Ding an der Sache ist ja, die Diskussion hätten wir eigentlich schon vor Jahren führen müssen. Ja? Also wenn man sich mal mit den Lehrkräften an gewissen Schulen unterhält, die schildern solche, jetzt nicht solche Szenen wie an Silvester, wo Busse abgebrannt sind, also die fackeln ihre Schulbusse jetzt nicht ab.
Ballert erstmal die halbe Klasse aus.
Ja, aber wenn wir uns an den Konflikt, den wir nach dem 7. Oktober gesehen haben, an Berliner Schulen erinnern, die Aggression ist
ganz
an den Schulen schon seit sehr, sehr langer Zeit.
Ganz genau. Und was ist jetzt das Resultat ein Jahr nach der Äußerung? Wir haben ewig über den Pascha diskutiert, über die Wortwahl, über die Semantik, wie schlimm das doch alles ist. Es wird ja heute wieder in den Diskussionen rausgeholt, tagtäglich. Ja. Aber ihr zerstört ja oder vergiftet den Diskurs mit euren Paschas und was weiß ich was und die ganzen anderen Begriffe, die da kommen. Und wirklich über das Problem diskutiert wurde nie. Und ich glaube, das war letztlich auch die Taktik. Man wollte über das Thema nicht reden, weil gewisse Ansichten, die man über Jahrzehnte, muss man mittlerweile schon sagen, vertreten hat, einfach nicht mehr so haltbar sind und man sich eingestehen müsste, dass man vielleicht falsch gelegen hat und dass man Probleme auch bewusst ignoriert hat.
Aber es wurde ja dann zum Wahlkampfthema.
Genau. Und also vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu sortieren. Also Pascha, wie du genau richtig gesagt hast, Marcel, das ist ja nicht eine Generalbezeichnung für alle, sondern eben für gewisses Klientel, was auch an den Schulen, vor allem vorher an Silvester unterwegs ist. Und jeder in Berlin kennt dieses Klientel. Das sind Heranwachsende, die einfach Tagesfreizeit haben, ja, die irgendwie aus Haushalten kommen, die da vielleicht auch zerrüttet sind, die in kleinen Wohnungen sind mit vielen Köpfen, die dann rausgehen und einfach irgendwie Mist bauen. Ja. Und eben auch mit Autoritäten schlecht umgehen können. Und das betrifft vor allen Dingen eben Lehrerinnen. So, das hat Friedrich Merz gemeint. Und das waren jetzt auch die Träger, die da an Silvester über die Stränge geschlagen
haben. Ganz genau. Genau, also, um die Semantik zu verfüllen. Also es ging um Schulsituationen, in denen eben kein Respekt vor Autoritätspersonen, insbesondere Frauen.
Ja, und an Silvester war es ja dann so, das erste nach Corona-Silvester, wo man dann mal richtig die Sau rauslässt, wo man das auch, ich habe das selber gemerkt, auch an Silvester, ich habe das auch getweetet, an dem Tag, als ich nämlich unterwegs war durch Kreuzberg und da schon Leute vom Balkon runter mit dem Vogelschreck auf andere Leute geschossen haben. Und ich dachte, oh Gott, das wird heute ganz schön, das wird ganz schön scheppern. So. Hat es dann auch getan. So. Das war dann die Nacht, dann Pascha, dann die Diskussion im Wahlkampf. Und wenn wir auf das Ergebnis gucken, die CDU hat da ja sehr, sehr gut abgeschnitten, hat über 10%. Für Berliner Verhältnisse sehr, sehr gut abgeschnitten, über 10% herausgeholt. So, und jetzt kommt nämlich das, was mir aufgefallen ist im Wahlkampf, wo Linke, SPD und Grüne in Berlin einen großen Fehler gemacht haben, indem sie nämlich Friedrich Merz und Kai Wegner dargestellt haben als die Rassisten, die Pauschalierer, die hier über Menschen richten und so weiter. Und das kam in der Bevölkerung genau andersherum an. Nein, das sind jetzt genau die Themen, die wir jetzt diskutieren müssen, weil wir gesehen haben, oh, es ist an Silvester schiefgegangen. Und die Taktik der Senatsparteien ist komplett nicht aufgegangen. Und sie haben immer weiter gemacht. Und da gab es dann auch von den Jusos eine Aktion, irgendwie, dass Kai Wegner Rassist sei. Da gab es diese Vornamendebatte noch, weil es da eine Anfrage mal gab von zwei Abgeordneten.
Ja, Baha, genau. Das habe ich jetzt auch mein, also wenn du schon über deine Eltern sprichst als kleiner Pascha, was ist denn mit deinem Vornamen?
Also Baha ist ja tatsächlich nur ein Dark quasi. Nein, das ist mein echter Name. Ich sehe die Blicke hier alle so. Mein Gott, heißt der wirklich Andreas? Nein, tatsächlich ist es Baha.
Das war ein Witz.
Also diese Vornamenabfrage, weil du es gerade angesprochen hast, die halte ich rückblickend trotzdem für falsch. Ja, also, weil sie erstens, man kann da viel jetzt diskutieren, aber ich erinnere mich auch, da gab es einige auch in der CDU aktive Polizisten, die gleich dann geschrieben haben, was soll der Quatsch? Ja, also klar. Es ist einfach, es bringt niemand was. Es ist Populismus. Ja,
aber ist damit nicht zumindest mal eine Debatte ausgelöst worden, die im Verlauf des Jahres übrigens häufiger mal noch aufkam, nämlich dass wir uns über unsere Art von Kriminalitätsstatistik Gedanken gemacht haben. Wir haben nämlich nachher auch, also wir haben es beim Antisemitismus später gehabt, dass es mal differenzierter geworden ist. Und ich glaube schon, dass die Frage ist, wir müssen irgendwie, das war zumindest mein Eindruck, in all diesen aufkommenden Debatten und auch im Wahlkampf Berlin, weil erinnern wir uns mal bitte an die Zeit auf Twitter, die wir da hatten. Und damals hieß es noch Twitter übrigens. Das war ja wirklich, wir haben jeden Tag da gestanden und mussten uns irgendwelche Rassismusvorwürfe antun.
Ja, das weil, ist ja heute genauso noch.
Nein, aber der Punkt für mich ist dabei, wir müssen, und das ist mir darüber so bewusst geworden, wir müssen, und ich finde, da hat das Jahr ziemlich viel Gutes gebracht, insbesondere auch durch die Programmatik der Union, wir müssen auch mal wieder den Begriff Ausländer, Zuwanderer, Migrant, wir müssen das mal wieder neutral verwenden können. Wir sind da mittlerweile in einem Umstand, dass sobald du Migrant sagst, dass du entweder denkst, du darfst das Wort gar nicht in linksgrünen Kreisen verwenden, weil klingt schon böse oder könnte böse aufgefasst werden. Oder wir haben automatisch immer mit im Kopf, dass wir damit vielleicht auch etwas verbinden, wie wir es eben in dieser Silvesternacht erlebt haben. Und das fand ich dann so spannend im Wahlergebnis, dass den Menschen das einfach furchtbar egal war. Die waren einfach
so, dass sich dann einer drum gekümmert hat. Aber das finde ich gut, dass du es gerade sagst. Und vielleicht müssen wir das dann nochmal vertiefen. Es muss uns egal sein. Also was wir doch 2023 gelernt haben, ist, wir können es einem bestimmten Klientel oder politischen Armraumbereich, wie auch immer man es nennen will, nicht recht machen. Egal welches Wort wir nutzen, sie werden es immer in einen Kontext packen, wenn es ihnen gerade passt, dass es uns negativ ausgelegt werden kann. Deswegen will ich das gar nicht vertiefen. Ich glaube bloß, die Vornamenabfrage hatte weder den Sinn, eine Debatte anzufachen oder zu beginnen. Sie war überhaupt nicht hilfreich und sie war meines Erachtens dankbar angenommen worden vom politischen Mitbewerber. Hauptgegner sind wir noch nicht, das kommt später sicherlich. Und ich will da einfach nochmal, weil wir gerade über Wahl sprechen, einen interessanten Punkt reinbringen. Bei allen vier Wahlen, die wir 2023 hatten, Landtagswahlen, war die Berlin-Wahl deshalb interessant, weil die CDU mehr Stimmen gewonnen hat von den Grünen als von der AfD. Und das finde ich so skurril, wenn man sich mal überlegt.
Findest du das wirklich skurril?
Ja, es ist skurril, wenn du dir überlegst, wie der politische Mitbewerber uns eben geframed hat zu der Zeit. Debatten führen am Ende. Und das ist hochinteressant, weil das ist nämlich der Gegensatz zu den anderen Wahlen
gewesen. Ja, aber es sind aber auch die SUVs der Grünen, die abgefackelt sind.
Ich weiß gar nicht,
ob die SUV dabei. Aber wenn man sich mal anguckt, wo die Grünen vor Ort in Verantwortung sind, aus meiner Gegend kommt der einzige grüne Landrat in Bayern, der im letzten Jahr auch öfters durch die Medien gekreist ist, bei Lanz war, auch da innerparteilich
einzige
auch
kritische.
Genau, der einzige kritische, der in Rappen-Ponrad.
Nee, es ist nur eine Landspose.
Ach so. Schweigen, kollektives Schweigen im Raum.
Was hat das gemacht? Lassen Sie mich da.
Ja, das war einer der wenigen Grünen, die Zäune an Grenzen ins Spiel gebracht haben. Das war jemand, der gesagt hat, bei ihm zu Hause im Landkreis ist die Situation eine Katastrophe. Und der gesagt hat, als es um die Pascha-Diskussion ging, der Begriff ist eigentlich noch verherrlichend, weil er selbst Hauptschullehrer gewesen ist, lange Jahre, und die Situation vor Ort kennt. Ja? Und da muss man dazu sagen, gerade der Landkreis, Landrat ist, es ist eigentlich ein klassischer CSU-Landkreis, wo aber Grüne, die, sag ich mal, pragmatische Politik machen, am Ende auch erfolgreich sind. Mhm. Und
du meinst, die Wirklichkeit reingelassen haben.
Ja, aber kann man denn überhaupt Berliner Grüne mit dem Rest vergleichen?
Nein. Man kann auch sicherlich SPD Berlin und CDU Berlin wieder nicht mit dem Rest der Republik vergleichen.
Nein, die Grünen bei uns, die sind schon, das ist schon ein Raumschiff. Vor allen Dingen in Friedrichshain-Kreuzberg. Es gibt natürlich dann so die Realo. Kreisverbände wie jetzt Stege-Zehlendorf oder Reinickendorf zum Beispiel, aber so auch meiner, wo ich ja herkomme, Berlin-Mitte, das ist schon etwas, was du nicht mit den Bavü-Grünen vergleichen kannst oder mit Hessen-Land oder so. Nein, die sind da schon ihre eigenen.
Bin übrigens ein großer Freund von Baden-Württemberg-Grün.
Gut, aber um vielleicht nochmal zur Wahl zurückzukommen und das vielleicht jetzt auch mit Blick auf Berlin, dass wir dann mal zur nächsten Wahl rübergehen. Aber eine Sache, die haben wir alle noch gar nicht erwähnt und die ist auch schon wieder weg, aus den Köpfen, vielleicht aber nochmal in Erinnerung gerufen. Es war allen Ernstes so, dass obwohl die CDU 10% Führung hatte, dass Rot-Rot-Grün allen Ernstes erstmal noch überlegt haben, ob sie nicht doch zusammen weitermachen sollen.
Und das war auch wieder so eine absurde Debatte. Ich finde, wir hatten 2021 die Situation. Ja, wir haben die Bundestagswahl verloren, weil wir nicht gewonnen haben, also nicht erster Platz waren. Trotzdem hatten wir selbstverständlich das Recht zu sondieren. Und ich finde es auch total in Ordnung, wenn man sondiert, obwohl man eine Wahl nicht gewonnen hat. Also nicht erster, man kann ja weder gewinnen noch verlieren. So. Aber es ist natürlich dreist. Also es ist dreist, wenn du erst eine Wahl vergurkst, also sie erstmal nicht hinbekommst, als amtierender Senat, dann kommt die Nachwahl, dann wirst du massiv abgestraft vom Wähler, wirklich massiv, wenn man sich die Wählerwanderung anguckt, war das schon hart. Mhm. Es war ein ganz, ganz klares Signal der meisten Wählerinnen und Wähler zu sagen, wir wollen das so nicht mehr, also in der Konstellation. Ja. Und dass du dann sondierst, okay, aber doch nicht in der Konstellation, wo die Wähler dir sagen, nein.
Ja, aber genau die so. Frage. Also vor allem, es war ja auch den ganzen, es ging ja dann auch noch wieder hin und her, weil irgendwo mussten noch Stimmen nachgezählt,
ja,
neu ausgezählt. Und dann war doch die ewige Frage noch, ob jetzt Grün vorne ist, ja, als zweitstärkste, mhm, Kraft oder doch Giffey, genau, Rot. Aber ich fand das schon in gewissen Teilen einfach absurd, dass da 2-3 Tage wirklich darüber debattiert wurde und man als CDU daneben stand und sich gedacht hat, Leute, wir führen mit 10% vor euch. Mhm. Nur, für uns war das aus der Perspektive noch normal. Was passiert denn, wenn sollte sowas mal mit einer AfD passieren?
Aber das Argument war doch, also ich habe es von außen so wahrgenommen, das Argument war doch, wir können doch diese weltoffene Stadt nicht von den Rückständigen, nicht von dieser rückständigen CDU regieren lassen, das geht doch nicht, ja, weil wir sind ja nicht rassistisch und so, ja, wir sind ja weltoffen, und was wir jetzt hier gewählt haben, schön und gut, aber das darf doch hier nicht regieren.
Man hat das Gefühl, so die CDU Gillermoos würde
ich sagen. Ja, genau. Ja.
Was übrigens keine Stadt ist, von daher schnell nachgeschoben hier.
Stimmt. Nein. Gillermoos ist ein Eselsmarkt? Eselsmarkt?
So ein Markt, ja.
Ja. Das war im 14. Jahrhundert oder so, taucht es als Eselsmarkt oder so auf.
Gillermoos.
In jedem Fall war es nicht Kreuzberg.
Gillermoos ist Deutschland, nicht Berlin-Kreuzberg.
So. Ja, das war aber weit später im Jahr.
Das war mir angepasst.
Das war ja zur Zeit, der Hessen und Bayern, genau, waren. Und da sind wir dann auch schon bei den Wahlen.
Wer will zuerst?
Ja, vielleicht schlagen wir die Brücke von Berlin nach Hessen, weil es hatte ja mit beidem was zu tun, weil die Bundesinnenministerin Nancy Faeser,
genau,
war Spitzenkandidatin der SPD.
Beste Kandidatin.
Genau, sie hat ja das Flugticket nach Wiesbaden gebucht, aber mit Rückflugticket. So, und das Rückflugticket hat sie dann auch wieder genommen.
Ja. Aber sie hat vorher ganze 15% für die SPD in Hessen gelassen.
Ja, was ja auch genau sehr ordentlich ist für Hessen, was ja eigentlich früher auch eher ein Stammland der SPD war. Wenn man sich zurückerinnert, ja.
Da hat Hans Eichel mal regiert.
Ja, Hans Eichel.
Der blanke Hans.
Für die, genau, unser ehemaliger Bundesfinanzminister, für die Hörer, die vielleicht doch so jung sind, dass sie den noch nicht mitbekommen.
Der mal nach einer Bundestagswahl 2002 gesagt hat, huch, ist ja doch gar kein Geld mehr da.
Das Problem haben Sozialdemokraten anscheinend häufiger.
So, ja, da gab es ja dann den Wahlkampflügen. Wahlkampflügen Untersuchungsausschuss, geleitet von Peter Altmaier übrigens.
Ja.
Grüße an dieser Stelle.
Aber Hessen war doch allein deshalb und spannend, weil diese Wahl, die wir dort erlebt haben, das war einfach ein Wahlkampf der CDU, wie ich ihn mir eigentlich vorstelle. Also ich fand das wirklich themengesetzt, klare Kante, klare Positionierung, Kandidat war super, Branding passte. Ich muss sagen, es war eine richtig tolle Sache.
Und wenn man sich die Umfragen anguckt, am Anfang, bevor der Wahlkampf losging, war das ja noch relativ knapp beieinander. Also die SPD war relativ stabil, ziemlich auf Augenhöhe, und dann hat sich das nach und nach weiter verschoben. Und die CDU, muss man sagen, hat da wirklich einen sehr guten, erfolgreichen Wahlkampf gemacht, den wir gern so auch woanders wiederholen könnten.
Ja, wobei man,
du guckst doch, Daniel.
Ja, wobei man sagen muss, also der Wahlkampf der SPD, ich glaube, also das viel schlechter kann man den
ja machen. Richtig.
Unser Bundestagswahlkampf 2021 war bis dato bei mir abgespeichert als das schlechteste, wie man einen Wahlkampf angeht.
Und dann jetzt kam die SPD.
Dann kam die SPD Hessen. Wo sie dann
noch schlechter als die Bayern-SPD.
Da bin ich auch. Also würde Moment, ich jetzt sagen, Bayern-SPD hat definitiv unterboten.
Schöne Grüße an Rafa an der Stelle. Nein, aber wir dürfen schon noch mal in Erinnerung rufen, dass die SPD in Hessen sich nicht entblödet hat, den NSU gegen uns einzusetzen. Das fing ja schon damit an, irgendwann ganz früh im Jahr, mit einer Kachel, wo die allen Ernstes den Mord an unserem Parteivorsitz Walter Lübcke der schlechten Performance der bisherigen CDU-Innenminister untergeschoben hat. Das war ja
unterirdisch. Und wenn man sich da mal zurückerinnert, denkt
das,
man wirklich.
Das potenziert hatten wir ja dann nochmal später in diesem Video.
Ja, genau. In diesem Instagram-Video. was auch ohne Konzept irgendwie da rausgehauen wurde.
Ja gut, das erinnerte mich dann auch wiederum an den Wahlkampf 2021 der CDU.
Ja, ja. Genau, aber das war ja auch
Sendung mit der Maus klippt.
Das war ja auch unterirdisch, wo dann irgendwie Boris reingesagt wurde, muss sich doch jetzt endlich mal von rechts distanzieren. Ja, ja. Und da insinuiert wurde, dass er das nötig hätte, wo er das doch vorher auch schon im
TV-Duell
mehrfach gesagt
hat. Aber da hatten wir danach doch... Da hatten wir danach doch auch diese etwas skurrile Debatte nach der Wahl. Also wir hatten ja sowieso, darauf werden wir mit Sicherheit auch nochmal gesondert zu sprechen kommen, ewig über das Jahr die große Frage, gestern ist ein Sack Reis umgefallen, was bedeutet das eigentlich für Friedrich Merz?
So ist
ja. Doch nach der Wahl hatten wir doch diese Debatte, ob jetzt ein populistischer Wahlkampf wie Markus Söder ihn geführt hätte, oder ein nicht populistischer Wahlkampf, wie Boris Rhein ihn geführt hätte. Wo war Merz jetzt mehr? Wo war der weniger? Also ja, welche genau. CDU? Ja. Also ja. Wir haben da ja auch mal medial wieder erlebt, eine SPD, die krachend scheitert, mit einer Bundesministerin an der Spitze, wo keinerlei Konsequenzen gezogen wird. Und aber danach Frage, wurde erstmal diskutiert,
was bedeutet das,
was bedeutet das für Friedrich Merz?
Und da muss ich sagen, dass auch das, ich bin ja immer so, was Wählerwanderung angeht, das interessiert mich und das mag euch ja nerven, aber auch da, in Bayern, wo ja angeblich der populistischste Wahlkampf des Jahrhunderts geführt wurde, hat Markus Söder in dem Wahlkampf weitaus mehr Stimmen vom linken Lager zugewonnen als von den Rechten.
Als wir an die Rechten abgegeben
oder so
haben.
Sogar. Das ist das Spannende. Ja, aber selbst mehr als von den Rechten. Und es ist einfach so skurril. An was machen die Leute das fest? Also du fragst dich manchmal, diejenigen, die relativ schnell mit diesen, also auch medial, ne, das sind ja eigentlich alles intelligente Menschen, die, wo man davon ausgeht, dass sie sich mit den Themen beschäftigen, bevor sie darüber neutral berichten. Und dann wunderst du dich, warum Leute da sitzen und irgendwie sagen, ja, in Hessen kein populistischer Wahlkampf, in Bayern populistischer Wahlkampf. Was war denn da bitte der Messgrad? Wenn es die Wähler sind, die ja am Ende des Tages das Feedback geben. Also man kann ja populistisch sein, die Frage ist, ob man irgendwie anspricht oder nicht. Aber wenn ein Markus Söder mehr Linke gewinnt als die AfD mit seinem angeblich populistischeren Wahlkampf.
Und vor allem, wer denn Wahlkampf gegen die Ampel macht.
Ja, eben. Dann frage ich mich, ob da noch die Analysten eigentlich wissen, wovon sie reden. Also da war bei mir vorbei, so mit dem Verständnis, was ich ja doch immer noch mal wieder aufbringe für die eigentlich vermeintlich sehr klugen Analysten, die wir in diesem Land haben.
Ja. Ich erinnere mich übrigens noch sehr gut an unseren Wahlrückblick, den wir an dem Abend hier live auch gemacht haben. Und wie sich die Zahlen entwickelt hatten. Wir waren ja selber teilweise irritiert darüber, also wenn wir jetzt dann direkt mal die Brücke nach Bayern schlagen, weil ich glaube, über Hessen vielleicht noch die definitive Entscheidung, dass wir jetzt doch mit der SPD da regieren.
Was
auch ich sag dazu einfach, war. Weil da fing ja auch wieder an, was bedeutet das eigentlich für die Bundes? Und ich sag einfach, bei den ganzen Fragen sage ich immer, es sind Landesentscheidungen.
Ja.
Und ich bin kein Hesse. Ich habe auch nicht den Einblick in die Landespolitik und die jeweiligen.
Ich finde, es hat einen strategisch trotzdem interessanten Punkt. Wenn du, unabhängig jetzt davon, für wen sie sich entschieden haben, es zeigt doch, dass auch diese Debatte, die uns immer wieder auf Bundesebene erwischt, mit wem wollt ihr denn regieren 2025? Naja, wir regieren mit dem, der gerne an der Macht bleiben will. Weil am Ende des Tages sind die anderen Parteien und ihre Mitglieder oder parteipolitisch aktiven Personen interessiert an Macht, an nichts anderem. Und deswegen, wenn du ein gutes Ergebnis für die CDU holst, wie in Hessen, kannst du dir danach den Partner aussuchen. Und dann nimmst du natürlich den Partner, der mehr Schnittmengen mit dir hat. Und die SPD schien, ich behaupte es jetzt mal, verzweifelt genug gewesen zu sein, fast alle Punkte aufzugeben.
Lass uns solche Überlegungen mal in den späteren Blog irgendwie Thema Ausblick und Strategie oder sonst was packen. Für mich war halt an der Stelle noch interessant, okay, wir haben die Entscheidung getroffen. In Bayern war schon vor der Wahl klar, dass es keine Regierung mit Grünen geben wird.
Ja.
Ja.
Ja. Weil, also auf Markus Söder Wort kann man sich 110% verlassen, das wissen wir alle.
Er hat dann aber im Wahlkampf zwischendurch schon ein bisschen noch zurückgerudert, als dann auch wirklich jeder Analyst gesagt hat, oh, jetzt bist du hier in eine Falle getappt, dass du dich und so an die Freien Wähler gekettet hast.
Und das ist das Problem. Und die Freien Wähler, die haben gerade in Niederbayern und Oberbayern in gewissen Teilen die CSU im Würgegriff. Ja, in Niederbayern sind die Freien Wähler fast so stark wie die CSU. Das muss man sich mal vorstellen. Das war CSU-Stammland über gefühlt
Jahrhunderte. Aber ich verstehe das. Ja? Aber da merkt man eben auch Populismus. Und ich glaube, wir können an der Stelle jetzt einmal die Aiwanger Flugblatt-Affäre erwähnen. Wir haben darüber ganze 2 Podcasts gemacht. Die könnt ihr euch gerne anhören. Ich glaube, das müssen wir hier nicht nochmal wiederholen, weil wir da sehr ausführlich und sehr detailliert.
Und da gibt es bei dem Wahlkampf eigentlich 2 Punkte, die mich gestört haben. Einmal von der Partei her gesehen und einmal von den Mitgliedern her gesehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich klug war von Markus Söder, sich am Anfang schon auf die Freien Wähler festzulegen. Hm. Weil, wie wir jetzt sehen, er hätte zumindest die SPD gehabt. Ja? Ja. Mit der er hätte regieren können. Und mit der hätte am Ende auch einen gewissen Druck auf die Freien Wähler aufbauen können.
Ja, aber das ist wirklich klug. Und ich weiß, wir reden später über Strategie, aber ich finde es wirklich einen ganz, ganz interessanten Punkt. Dieses Festlegen auf jemanden ist nur dann notwendig, wenn du tatsächlich Angst davor hast, dass du eine Absage bekommst für möglichen Koalitionspartner. Aber ich sage nochmal, weder eine SPD noch eine Grüne werden eine Absage geben. Wenn Koalition entweder Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün möglich wäre, jetzt mal nur hypothetisch, wie es in Hessen der Fall war, dann wirst du eine SPD und eine Grüne erleben, die natürlich nie etwas Schlimmes gesagt haben über die CDU vorher. Werden Best Friends sein wollen und sie werden natürlich gemeinsam gucken, wie man jetzt Koalitionsgespräche, weil unter Demokraten redet man ja und so weiter und so
fort. Das hat man ja
auch. Lass mal den Gedanken zu Ende machen. Ich finde das wichtig, gerade mit Blick auf die Wahlen in Hessen und Bayern, weil das eine ganz, ganz interessante Überlegung bei der Landtagswahl. Wie du sagst, ich halte es auch für falsch, dass Söder sich da festgelegt hat, weil er, glaube ich, der Vermutung aufgesessen hat, dass eine klare Abgrenzung von den Grünen dazu führt, dass irgendwie mehr Leute ein Kreuz bei der CSU machen. Ja. Wir werden es nie erfahren, das ist das Problem. Nee. Ich glaube aber, es
hat... Letztes die CSU in der Hand, wo man sagt, ja, wir brauchen ein weiteres Ministerium und was weiß ich. Ja, CSU hatte da keinen Verhandlungsspielraum. Eben. Ja. Und was mich andererseits, der zweite Punkt, der mich gestört hat, war wirklich auch, und da will ich nochmal auf diese Aiwanger-Sache hinaus, viele Parteimitglieder von uns, ich sage jetzt von uns, ich war 15 Jahre CDU-Mitglied,
also ist das Gleiche.
Viele unserer Leute haben so getan, als wäre Aiwanger einer von uns.
Ja.
Und er müsste aufs Letzte verteidigt werden.
Ja,
nein, er ist letztlich... ein politischer Mitbewerber, der stärkste Konkurrent in Bayern gewesen. Und das haben sich einige unserer Leute, sowohl CDU als auch CSU, nicht bewusst gemacht. Da wurde sie immer getan, als wie, lass doch mal den Aiwanger in Ruhe und was mir jetzt hier eine Kampagne gegen den fährt und so weiter. Das hat mit uns nichts zu tun.
Ja.
Punkt. Ja? Das ist so. Und das war, glaube ich, letztlich auch relativ unklug.
Ich möchte dezidiert widersprechen, was die Frage angeht, die Grünen auszuschließen. Also man kann sicherlich Markus Söder sehr viel nachsagen. Eine positive Sache kann man ihm aber definitiv auch nachsagen. Markus Söder hat ein unfassbares Gespür für Stimmungen.
Mhm.
Was ihm als ewigen Bändehals immer nachgesagt wird, er ist, was die Stimmungen in der Bevölkerung angeht, ist er ein Trüffelschwein. Es ist wirklich, er schafft das genau auf den Punkt. Und wir erleben doch mit den Grünen, das haben wir auch das ganze Jahr über erlebt, egal ob das auf Landes-, Kommunal- oder sonst was Ebene ist, es manifestiert sich für unfassbar viele Bürger und Wähler alleine in die Farbe Grün. Das gesamte strukturelle und inhaltliche Chaos, was sie auf Bundesebene erlebt haben. Dazu kommt dann eben noch diese Übergriffigkeit, dazu kommt mit sicherlich sehr viel noch gewisse Antipathien etc. Mhm. Und das ist für die Grünen, glaube ich, ein unfassbares Problem, dass die halt obwohl die das war die Partei, die immer mit Trennung von Amt und Mandat und was nicht alles, aber die werden als eine homogene Masse wahrgenommen. Egal, wo sie regieren, egal, wo sie sich hinstellen. Ob du eine Katar Schulze, eine Göring-Eckert, eine Baerbock, sonst was hast, die Leute sagen, das ist alles eins, das ist alles grün und die will ich nirgendwo mehr haben.
Ja.
Das ist aktuell das, was den Grünen entgegenschlägt.
Und sie hätten ja Leute, Daniel Bayers in Baden-Württemberg zum Beispiel.
Daniel,
ja.
Solange nicht Christina heißt, ist alles
gut. Daniel Bayers ist so wenig Daniel, wie Baha Andreas ist. So.
Sehr gut, okay.
Ich sage jetzt, solange nicht Christina.
Ja, aber das sind ja am Ende die Persönlichkeiten, mit denen die Grünen, wir wollen ja den Grünen keine Ratschläge erteilen, aber mit denen die Grünen am Ende Wahlen
gewinnen
könnten.
Doch, ich möchte den Grünen Ratschläge erteilen, weil die schlagen uns auch immer. Also,
ja, stimmt.
Aber zweitens, auch wir müssen, also wir erleben ja auch in der eigenen Partei ständig die Debatte darüber, Grünen Absage, Grünen Nein, Grünen, ist eines der liebsten, seit der liebsten Dinge auf Twitter, auf X, ist dieses, schließt die Grünen als, nein. Also erstens ist es politische Mitte, mit denen müssen wir Rede und zur Not auch regierungsfähig sein.
Ja, machen wir ja auch schon.
Es ist aber unser politischer Hauptfeind in der Bundesregierung.
Hauptgegner.
Niemals Feind. So, Feinde haben wir außerhalb
reingefallen.
So, Feinde haben wir außerhalb der politischen Mitte, nämlich da, wo die Demokratie gefährdet ist. Und Gegner haben wir innerhalb der politischen Mitte. Und der Hauptgegner innerhalb der Bundesregierung sind die Grünen.
Ja.
Was wir, glaube ich, auch ziemlich gut gespielt haben dieses Jahr, das darf man auch mal sagen, weil die Grünen sind noch mehr abgestürzt als die SPD eigentlich. In der Wahrnehmung. So, dass uns und da finde ich auch wirklich schon, dass wir die als Hauptgegner in der Bundesregierung wirklich gut in ihren Thesen und in ihrer Politik, und man muss das dann auch mal so sagen, bekämpft haben. Punkt. Das ist nun mal so. Es ist Wettbewerb, es ist auch der Kampf um Stimmen und es ist der Kampf um Meinung. Und das will ich damit nur abschließend mal sagen. Und es bleibt aber dabei, die Grünen, jeder identifiziert die Grünen mit allen. Mit allem, was passiert, sobald da Grün hinter ist, ist das eine Partei. Und da kann Daniel Bayers noch so viel sagen, machen und korrekt machen, er kommt da nicht mehr gegen an. Das ist auch ein Winfried Kretschmann kommt da nicht mehr.
Cem Özdemir auch nicht.
Das ist aber ein Problem, das die Grünen für sich lösen müssen, weil sie wollen, weil das, was sie ja machen, ist, sich hinzustellen und zu sagen, das liegt ja nur daran, weil die Opposition, die Union uns so böse darstellt. Ja, und das fängt ja so gut bei den Wählern. Ja, und deswegen stehen wir so da. Nein, sie stehen so da, weil sie für Positionen stehen, die in der breiten Bevölkerung nicht ankommen. Und ich glaube, den Schritt müssen sie irgendwann mal gehen, zu verstehen, dass sie für ihre eigenen Positionen auch selbst verantwortlich sind. Ja, und nicht wir, indem wir ansprechen, dass wir es anders sehen.
Gut. Ja. Und da nochmal zu den, für die Freunde der Zahlen, beziehungsweise der Statistiken. Es gibt ja diese wunderschöne Grafik, ich glaube, wie heißt das Institut, was für ZDF die Umfragen macht?
Forschungsgruppe Wahlen.
Forschungsgruppe Wahlen. Von denen gibt es ja auch dieses schöne Barometer oder so, was anzeigt, wie die Empathie bzw. die Antipathie, also Zuneigung und Abneigung für politische Parteien ist. Und die zwei Parteien, die konsequent die höchsten Abneigungswerte haben, also wen werde ich definitiv nicht wählen, sind AfD, kurz danach die Grünen. Und das sollte Ihnen vielleicht mal zu denken geben. Das ist etwas, was Ihnen wirklich mal jemand ans Herz
legt. Vielleicht das dann noch auch wirklich abschließend. Ich meine, die Regierung in Bayern wurde dann eben wieder aus CSU und Freien Wählern gebildet. Und eben nicht aus den Grünen und in Hessen eben auch nicht aus den Grünen. Und was man mir da vielleicht noch in Erinnerung ist, war auch das hat Boris Rhein gesagt, oder man hört es auch aus dem Umfeld der CDU Hessen, dass die Grünen aber trotzdem, trotz ihrer Verluste und trotz dieser allgemein erlebbaren und fühlbaren Stimmung, unglaublich arrogant aufgetreten sein müssen in den Koalitionsverhandlungen und sehr, sehr fordernd. Und dass es dann eben für die CDU auch leichter war, zu sagen, Punkt. Und das Gleiche haben wir mit Katharina Schulze, glaube ich, auch im Maximilianeum erlebt, als sie dann sagte, wir sind Regierung im Wartestand. Wo das ganze Maximilianeum wirklich lachen musste, weil also da hat selbst Florian von Der SPD-Spitzenkandidat gelacht. Der
Florian jetzt, Kutschaty.
Florian Kutschaty. Das würde, ja, zur SPD in Bayern haben wir gar nicht mehr viel gesagt. Sie haben es am Ende doch noch auf über 8% geschafft.
Ja, das war auf jeden Fall ein Sieg.
Der Wahlkampf war kreativ. Also da muss ich sagen, wirklich Hut ab. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht alles.
Ich fand diese Schwarz-Weiß gegen, Schwarz-Rot gegenüberstellen. Das war ganz was Neues.
Das Kasperle Theater war mega.
Ja,
Augsburger Puppenkiste.
Die Face-Off-Wahlplakate, Großfläche.
Ja. Oh ja, die waren super. Großartig.
Stimmt, es waren ja diese Monster-Gesichter.
Meine Kinder haben sich regelmäßig zu Tode erschreckt, wenn wir nicht
stattgefunden sind. Clara und ich hatten ja ein eigenes.
Ja.
Damit sind wir ebenfalls unterstützend in den
Wahlkampf. Ich glaube, Twitter hat das ja teilweise über sensible Inhalte ausgeblendet.
Das war ja wirklich so. Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr kreativer Wahlkampf.
Das
also
war ja richtig.
Nee, aber es ist ein Achtungserfolg am Ende. Ich meine, wir alle sind von
6% bis 7%.
Wir sind alle von 6% bis 7% ausgegangen. Insofern.
Ich weiß noch, dass wir während der Live-Wahl-Rückschau sind die zwischendurch auf 7 runter und dann waren sie am Ende doch wieder auf 8.
Und jetzt sind sie wo? 6.
Aktuelle Umfrage 6. GMS für oder GMS.
Aber gut,
für,
sie machen jetzt keinen Wahlkampf mehr, insofern.
Ja.
Es ist auch. Kannst wieder aufwärts gehen.
Genau.
Ja.
Und genau dieses populistische Gerede, meine Herren,
ja,
genau damit, das ist das, was die AfD stark macht. Das sage ich euch, wie ihr hier sitzt.
Aber da...
Als Populismusexperte möchte ich das hier einmal einwerfen.
Das wird gestrichen. Das streichen wir
raus. Es ist wissenschaftlich
belegt. Es ist wissenschaftlich. Also,
hallo, das ist 2024.
Das ist Wissenschaftsbashing, entschuldige bitte.
Verächtlich Machung
von Wissenschaft.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Bereich Wahlen ab oder Wahlen. Nee, wir hatten noch eine Wahl. Bremen.
Bremen, genau.
Will noch jemand was zu Bremen sagen?
Wir hatten noch eine Wahl in Bremen, genau. seit 74 Jahren regiert dort die SPD und es hat sich auch nichts geändert.
Das ist das meistverschuldetste Bundesland.
Nächster Punkt, würde ich sagen.
Ist alles zu Bremen gesagt.
Also als bayerischer Lehrer sage ich zu Bremen besser nichts.
Dieser Podcast ist ein Angebot und eine Produktion der Mittelpunkt Debattenagentur. Alle Informationen findet ihr unter www.mitte-punkt.de. Folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf X unter @mittepunkt.